Vielen Dank für die einführenden Worte. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen verlegen, weil das ist, sowas vergisst man ja auch, so bestimmte Dinge, wo ich so denke, ach ja, stimmt. Das war tatsächlich so. Wobei man ja sagen muss, ich bin ja nur einmal über den Bodensee zurückgeholt worden. Also es war jetzt gar nicht so weit, aber umso schöner, dass ich dann auch erstmal in Duisburg-Essen starten konnte. Und ich fange vielleicht so ein bisschen damit an zu berichten, warum das... Also genau, den Klenkesfinger, genau, in die Richtung. Also Lernen hat mich eigentlich schon immer sehr interessiert und fasziniert. Ich habe mich in der Diplomarbeit schon damit beschäftigt, wie man Kreativität lernen kann. Dann habe ich mich in der Dissertation auch damit beschäftigt, wie man unter besonders entspannten Bedingungen technische Inhalte lernen kann. Und ich bin der Technik auch sehr treu geblieben. Mich interessieren komplexe technische Vorgänge und wie man Menschen eigentlich dazu bringt, diese ganze Komplexität zu verstehen und zu handhaben. Und auch ein Thema in den Organisationen hat sich so in den 90er Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, möglichst alles, was so eine Organisation an Lernwissen zur Verfügung stellt, auch zu behalten. Also die Idee ist, alles, was wir lernen, ist ein Gewinn für uns. Alles, was wir lernen, sollten wir behalten. Und ich glaube, das geht uns irgendwie auch schon so, also auch schon früh, dass man sich immer ärgert, wenn man sich an etwas nicht erinnern kann. Also man denkt, Mensch, das ist doch irgendwie eine nicht gute Funktion meines Gehirns, dass ich mich da jetzt nicht dran erinnern kann. Aber eigentlich, und ich würde sagen, so in 99% des Tages sind sie heilfroh, dass sie sich nicht an alles erinnern, was ihnen zur Verfügung steht. Weil, und das ist jetzt so meine Idee, es macht uns natürlich produktiver, und weil ich ja für die Wirtschaftspsychologie stehe, ist auch, sag mal, Produktivität ein Aspekt dabei. Aber es macht uns vor allen Dingen handlungsfähig. Also ich werde gleich diverse Beispiele bringen, wo wir froh sind, dass uns ein Segen nicht alles präsentiert wird von unserem Gedächtnis, was wir schon erlebt haben. Also ich hoffe, Sie gehen hier anschließend raus und sind so froh für das Gedächtnis, was Sie haben und sind nicht so, dass Sie denken, ach, eigentlich würde ich mich doch an viel mehr erinnern wollen. Also das Thema absichtliches Vergessen soll hier in den Kontext der Organisation gebracht werden, unter anderem unter dem Aspekt von Produktivität, aber auch von Handlungsfähigkeit und vielleicht auch, dass man sich glücklicher fühlt in bestimmten Bereichen. Wir haben eine eigene Webpage, wir sind das Schwerpunktprogramm 1921 und der Hauptverantwortliche ist Arno Schüffler, der hier auch mitten unter uns ist. Und so ein Projekt entsteht ja, indem jemand eine Idee hat und dann vor allen Dingen, indem jemand die Ideen umsetzt. Und insofern ist Herr Schüffler derjenige, der viele studentische Hilfskräfte auch anleitet, mit uns die Versuche zu machen, von denen ich dann auch gleich berichten möchte. Ich habe mir so drei Blöcke vorstrukturiert. Einerseits möchte ich Ihnen so ein bisschen das Problem oder die Ausgangssituation schildern. Also meistens hat man ja in der Forschung irgendwie so ein Gefühl von, also hier ist was, was man mal untersuchen könnte. Dann ja so die Frage, was hindert uns eigentlich daran, bestimmte Dinge zu vergessen? Also Sie fragen sich vielleicht immer noch, wie kann ich es schaffen, mich an mehr zu erinnern? Aber wir wollen, dass Sie auch etwas vergessen können. Also die Frage, was führt dazu, dass ich nicht vergessen kann? Und dann ist natürlich für uns die Frage, wir wollen ja auch gestalten, wir wollen Interventionen planen. Was kann ich eigentlich tun, um absichtliches Vergessen zu unterstützen? Ja, die Ausgangslage oder das Problem, wobei Problem ist immer schon ein bisschen negativ behaftet. Ich möchte starten mit einem meiner eigenen Lieblingsvergessensfehler. Das ist mein Auto. Man sieht, es ist ein Automatikfahrzeug, hier gibt es keine Gangschaltung. Es gibt natürlich den Hebel für die Automatik, der ist hier am Lenkrad angebracht. Ja? Also ich schalte rückwärts, indem ich nach oben schalte, in den Fahrgang, indem ich nach unten schalte. Hier in der Mitte sind wir neutral, hier ist nichts Ablage. Das ist mein Auto, ich fahre dieses Auto in 90% der Fälle. Mein Mann hat dieses Auto, auch ein Automatikfahrzeug. Quasi der Ganghebel ist hier und hier haben wir den Scheibenwischer. Wenn wir, Sie ahnen schon, beide Autos sind üblicherweise so geparkt, dass man erst rückwärts fahren muss, um aus der Garage zu kommen oder aus der Parklücke. Also was tue ich? In diesem Fahrzeug drücke ich diesen Hebel nach oben, fahre rückwärts. Wir haben immer einen Mordspaß, wenn ich dann in diesem Auto sitze, rückwärts fahre und es geht der Scheibenwischer an. Und nichts passiert in Form von rückwärts fahren. Das andere Phänomen, also mein Mann fährt üblicherweise dieses Auto, sitzt in diesem Auto und die einfache, unverschärfte Variante ist, er versucht hier hinzugreifen, um das Auto rückwärts fahren zu lassen. Die etwas schwierige Variante ist, wenn wir schon fahren und er will den Scheibenwischer anstellen. Was passiert? Das Auto wird in den neutralen Lauf geschaltet, was während der Fahrt nicht ganz so hilfreich ist. Also man kann auch sagen, mein Nicht-Vergessen, also ich habe hier eine Handlung, die ich hoch überlernt habe, die mir ja auch in 90% der Fälle wirklich hilft, ist hier nicht hilfreich. Also es wäre sehr sinnvoll, wenn ich in dieses Auto steige, vorher zu vergessen, was ich hier gelernt habe und mich jeweils daran zu erinnern, was hier gefragt wird und umgekehrt. Das so als Einstiegsbeispiel, auf das ich später nochmal zu sprechen komme. Jetzt mal ein zweites Beispiel hier aus der RUB. Ich habe meinen Mitarbeiter gefragt, ob ich das bringen darf und erzählen darf. Es ist uns letzte Woche passiert. Es war sehr amüsant. Wir wollten natürlich beide uns davon überzeugen, dass derjenige Recht hat. Deshalb heißt es auch, wir einigen uns auf Unentschieden. Ich habe natürlich zum Schluss Recht gehabt. Aber die Frage, die sich hier stellte, wo ist der Raum IA02473? Dazu muss man wissen, wir waren vorher, wohnten wir sozusagen mit unseren Büros hier, bis letztes Jahr im Oktober. Wir sind letztes Jahr im Oktober hier hingezogen. Also wir sind jetzt gerade hier, so in der Mitte, also wir sind einmal so hier diagonal. Und die Logik dieser Räume ist hier eben, dass diese Flachbauten immer mit FO, also Flachbau und dann Ost, bezeichnet werden. Also wir saßen vorher in GAFO, jetzt sitzen wir in IB. Mein Mitarbeiter sollte einen Gast, den wir interessanterweise vergessen hatten, dass er kommt, aber er sollte diesen Gast zu einem Raum bringen, in IAE02, und brachte diesen Gast hier vorbei in dieses Gebäude. Der eigentliche Raum befindet sich aber hier. Ja? Seine Annahme war, also IA, also dieser Raum, muss hier in IA sein, weil wenn er hier unten wäre, müsste er ja IAFO heißen. Das war so seine Logik, das hat er seit, ich glaube, 25 Jahren so gelernt. Also ich habe auch selber geguckt, es gibt diese Webpage, die genau erklärt, wie hier die Räume heißen und wie die Gebäude heißen. Und diese Logik ist tatsächlich so, Flachbauten heißen hinten FO oder haben hier so eine W-Bezeichnung noch. Also man kann diese Logik übertragen und würde dann sagen, naja, IA muss hier sein, weil wenn es hier wäre, würde es ja IAFO heißen. Er läuft also unproduktiverweise mit dem Gast hierher, ist dann auch noch frustriert, um dann festzustellen, er hätte hier hinlaufen müssen. Ich habe diesen Raum eine Woche später gesucht und da ist ein großes Schild, ja. Da steht drauf, das sieht so aus, IA da um die Ecke, also bin ich da reingelaufen, weil sich mir natürlich vorher auch die ganze Zeit diese Logik auch gar nicht erschlossen hat. Was war jetzt quasi der intentionale Vergessensfehler? Also hier wurden jetzt Wissensaspekte, die hier gelernt wurden, hier übertragen, führten aber nicht zum Ziel. Also quasi unproduktiv in dem Sinne, dass hier jemand mehrfach hin und her gelaufen ist. Mir war dieses Wissen gar nicht geläufig. Ich habe mich nach dem Schild orientiert und war einfach auch schneller in diesem Raum da. Das Interessante ist, dass tatsächlich jetzt mit dem Neubau dieser Gebäude hier das geändert wurde. Das heißt, der Bau heißt tatsächlich IAFO, aber weil die Leute sich das nicht merken können, dass die Räume hier auch IAFO heißen müssten, hat man es jetzt geändert. Also insofern haben wir uns auf Unentschieden geeinigt. Hier merkte man aber auch, einmal erworbenes Wissen war in dem Falle hinderlich, weil es hier nicht anwendbar ist. Jetzt ein anderes Beispiel aus meiner Lebensphase an der Universität Duisburg-Essen. Das war überhaupt interessant. Als ich von Duisburg hierher kam, da dachte ich auch, man könnte relativ viel, das ist ja auch nicht so weit auseinander, übertragen. Da habe ich auch vieles vergessen müssen, um das hier neu zu lernen. Aber hier so ein Beispiel, die Uni Duisburg-Essen hatte umgestellt auf ein SAP-System. Vorher haben wir also Excel-Listen genutzt, um unsere Budgets auch zu verwalten. Hier war also die Vergessensaufgabe, quasi die Logik von Excel zu vergessen und sich jetzt in die Logik von SAP einzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob von Ihnen schon mal jemand mit SAP gearbeitet hat. Es gibt auch sehr unterschiedliche Varianten davon. Aber es ist jetzt nicht so die intuitivste Anwendung, die man sich vorstellen kann. Und was ist hier passiert? Also die Mitarbeiterinnen fühlten sich damit eigentlich auch sehr unwohl und haben parallel dazu immer weiter diese Excel-Listen auch geführt, weil man sich hier natürlich auch viel wohler fühlte. Man war, wenn man das benutzt hat, deutlich länger unterwegs, um jetzt vielleicht eine Tesa-Rolle zu bestellen. Das ging hier auch alles viel schneller und konnte alles viel schneller abgerufen werden. Auch hier wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, das schneller zu vergessen und das dementsprechend schneller anzuwenden. Wir gehen jetzt mal auf mehr so eine organisationale Ebene. Jetzt habe ich ja eher von auch einzelnen Personen gesprochen. Und hier in der Region kennen die meisten auch RWE oder auch Innogy. Und die RWE wurde vor einigen Jahren, also ich schätze mal, es sind jetzt so 5 bis 6 Jahre her, aufgespalten in, ich sag mal, gute und böse Energie, also Kernkraft und Windkraft, so ungefähr. Und die gute Energie ist in Innogy sozusagen ausgegliedert oder ausgetöchtert worden in dem Fall. Und die beiden Organisationen wurden also wirklich auch ganz stark erstmal auch getrennt. Also dass auch die Mitarbeiter sich wirklich bewusst sein sollten, dass sie jetzt nichts mehr miteinander zu tun haben. Und, aber Sie haben es bestimmt in den letzten Jahren aus der Presse erfahren, Innogy geht zum Teil wieder in RWE zurück oder wird jetzt E.ON. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht gerade gelernt haben, ich bin nicht mehr RWE, lernen jetzt, ich bin doch wieder RWE oder lernen, ich bin E.ON. Und obwohl die natürlich alle mit Energieerzeugung oder Netzbetreibung zu tun haben, würden wir sagen, also E.ON, RWE, Innogy haben ganz unterschiedliche Verfahren und Prozesse und Kulturen. Weiteres Beispiel, dass sich Organisationen insgesamt verändern, aber Opel ist ungefähr vor 2 Jahren Peugeot geworden. Also musste sich jetzt schon quasi in diesen Peugeot-Kontext auch einfinden. Und jetzt aktuell, vor 1-2 Wochen, wurde bekannt, Peugeot wiederum fusioniert jetzt mit Fiat Chrysler. Und man sieht schon an dem Namen Fiat Chrysler, die waren vorher auch selbstständig. Also wir haben jetzt hier eine Organisation, die aus Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler besteht. Und alle müssen jetzt verlernen, dass sie Opel waren oder Fiat und dass sie müssen jetzt neu lernen, dass sie in dieser neuen Organisation sind. Ein, finde ich, auch sehr hübscher Vergessensfehler, der auch hier jetzt mehr in der Produktion aufgefallen ist oder hier zum Tragen kam. Audi vertreibt schon auch den Audi e-tron und ein Freund, der einen eigenen Blog hat zum Thema Elektromobilität, der hat den auch zur Verfügung gestellt bekommen, sonst fährt er eher auch Tesla und hat mir dann erzählt, also man kriegt dieses Auto ausgeliefert und im Navigationssystem sind nur reguläre Tankstellen verzeichnet. Also derjenige, der das Navigationssystem hier eingebaut hat, hätte vielleicht quasi in dem Moment vergessen müssen, ja, dass es sich um quasi nicht einen Benziner handelt, sondern dass ich hier Ladestationen anzeigen muss. Also insofern ein interessanter auch Vergessensfehler, hier zu quasi die normale Prozedur zu stoppen und auf die anderen Informationen im Navigationssystem einzugehen. Das sind so alle Situationen, in denen uns Vergessen produktiver machen könnte, indem wir uns, sagen wir mal, vielleicht so Umwege in dem Beispiel von IA und IAFO zeigen, wo wir aber auch vielleicht schneller werden können, wo wir produktiver werden, weil wir nicht gleichzeitig Excel-Listen und das SAP nutzen müssen. Und das, was wir uns jetzt speziell in unseren Untersuchungen anschauen, ist etwas, das nennen wir das organisationale Gedächtnis. Also die Frage ist ja so, können Organisationen, wenn sie auch Wissen speichern wollen und Wissen behalten wollen, wo tun sie das denn? Man könnte natürlich sagen, auf Festplatten, in Ordnern kann ich das ablegen, aber ein ganz wichtiges Gedächtniselement sind Routinen oder wir würden vielleicht eher sagen Prozesse. Das kann sein Bestellannahme. Kunde ruft an oder Kunde schreibt E-Mail und sagt, ich hätte gerne folgendes Produkt. Das löst üblicherweise so eine Kette von verschiedenen Handlungselementen aus, die zum Beispiel Abwicklung des Auftrags, man vergibt eine Auftragsnummer, man fängt an, in der Fertigung Bescheid zu geben, man fängt an, das Produkt zu fertigen, ich habe die Qualitätssicherung dabei, irgendwann soll ich das versenden und verschiffen, ich muss eine Rechnung stellen. Also alles das sind Prozesse, die eine Organisation entwickelt hat, um eben quasi von Kundenwunsch bis hinten Auslieferung und Rechnungsstellung diesen Prozess zu organisieren. Das kann man auch Routine nennen und ist für uns im Prinzip alles das, was die Organisation gelernt hat, wie man einen solchen Prozess auch gestaltet. Und üblicherweise ist das auch sehr hilfreich. Also man kann das schon auch vergleichen mit so einem Kochrezept oder eine Bauanleitung, ja, dass wir also Schritt für Schritt ganz genau wissen, wie wir vorgehen. Und wenn Sie bestimmte Rezepte häufiger schon mal gemacht haben, dann müssen Sie auch gar nicht mehr groß nachgucken und Sie wissen schon ganz genau die Handlungsschritte und Sie können sich dabei mit jemandem unterhalten oder telefonieren, weil das Ganze läuft quasi unbewusst ab. Wenn Sie ein neues Rezept ausprobieren, dann müssen Sie sich mehr konzentrieren. Das läuft alles nicht so wie geschmiert. Also was uns interessiert, sind diese sogenannten Routinen als organisationales Gedächtnis in einer Organisation. Und weil sie auch so über so viele Personen, also wir stellen uns vor, in der Bestellannahme sitzen drei, hier sitzen weitere Leute, also an so einem Prozess sind ja meistens mehrere Leute beteiligt, die alle sind auch quasi an diesem organisationalen Gedächtnis beteiligt. Also wenn ich etwas verändern will oder vergessen will, muss ich gleichzeitig berücksichtigen, wie viele Leute daran letztendlich beteiligt sind. Und früher ging man eben davon aus, dass wir alles Wissen, was wir haben, bestmöglich speichern sollten. Also man kann sich das vorstellen wie so eine riesige Lagerhalle und Sie möchten sich an was erinnern. Was hat denn der Kunde XY schon mal bestellt? Oder welche Erfahrungen haben wir denn mit einer bestimmten Zutat gemacht? Wie erfolgreich waren wir auf einem bestimmten Markt? Und man war davon ausgegangen, Wissen ist eine ganz wichtige Ressource und je mehr ich von dieser Ressource besitze, umso besser. Weil alles das, was ich weiß, kann mir helfen, Unsicherheit zu reduzieren. Das ist der sogenannte Resource-Based View, also Wissen als Ressource. Und mehr ist mehr. Also man würde ja sonst sagen, weniger ist mehr, aber hier war mehr ist mehr. Und je mehr ich habe, umso besser für mich als Organisation, weil damit reduziere ich Unsicherheit. Idealerweise nutzt mir dieses ganze Wissen, um die Zukunft vorherzusagen. Wie entwickelt sich der Strompreis? Wie entwickelt sich der Kerosinpreis? Wie entwickelt sich der Markt in dem Bereich, wo ich aktiv sein will? Wie werde ich erfolgreich sein, wenn ich jetzt in China auch aktiv werden will? Also das ganze Wissen soll genutzt werden, um eine bessere Vorhersage zu treffen. Lange Zeit dachten wir, mehr ist mehr. In der Zwischenzeit weiß man im Prinzip, alle diese Inhalte können auch ein riesiger Klotz am Bein sein. Weil, also erstens ist es natürlich auch deutlich aufwendiger, dieses ganze Wissen noch irgendwo abzulegen, so dass man es wiederfindet. Ja, also dass man in dieses Lager geht und sagt, okay, ich suche jetzt genau die Projekterfahrung aus dem Projekt, wo wir nach Südamerika expandieren wollten mit den und den Leuten. Und dann fangen sie erstmal an zu suchen in diesem riesigen Lager. Das ist so eins. Aber was in der Zwischenzeit auch der Fall ist, sie haben so viele Erfahrungen, dass die eben gar nicht mehr Unsicherheit reduzieren, sondern durchaus erst Unsicherheit fördern, weil da sind vielleicht auch widersprüchliche Informationen bei. Das eine Projektergebnis war positiv, das andere Projektergebnis war nicht so. Also welches gilt jetzt? Was ist das, was ich jetzt auch in dieser Situation eigentlich brauche und was für mich relevant ist? Also das, was gefragt ist hier, ist nicht möglichst alles zu speichern, sondern dass wir auch so ein organisationales Gedächtnis dazu kriegen, Ihnen immer möglichst das auch zu präsentieren. Also der hier Gabelstapler kommt mit dem entsprechenden Wissen auf die Organisation zu und präsentiert genau das, was ich brauche. Und das ist jetzt die Frage. Und das kann nämlich eigentlich unser Gedächtnis sehr gut. Und hier ist so die Frage, ich habe es jetzt mal dazu geschrieben, also diese Inhalte mit dem Klotz am Bein, wo man so schon auch in der aktuellen Diskussion merkt, also das ganze Thema Elektromobilität, ja, also wir haben in Deutschland die Erfinder des Autos, ja, also sowohl VW sagte immer das Auto, Daimler sagt, wir haben erfunden und die haben was erfunden, was ihnen aber auch ganz viel Klotz am Bein ist. Wenn wir uns zum Beispiel Tesla angucken, der hatte keinen Klotz am Bein, der hat gesagt, ich baue jetzt mal eine Produktion und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht mit der Elektromobilität. Also der hatte das quasi gar nicht. Oder wenn wir uns Uber angucken oder Facebook, also die, die sich quasi von klein zu groß entwickelt haben, haben zumindest den Vorteil, dass sie eben auch nichts absichtlich vergessen müssen, während man jetzt in anderen Bereichen erstmal hingehen muss, um zu sagen, nein, wir bauen jetzt keine Verbrennungsmotoren, wir machen jetzt Elektromobilität. Das bedeutet aber auch ganz andere Qualifikationen und Kompetenzen und dass wir uns vom Also ich habe viele in der Automobilindustrie gearbeitet, die sagten immer, bei uns werden so Bleche gebogen. Also man muss sich vom Bleche biegen verabschieden und das vergessen und jetzt vielleicht Carbon verwenden, eben ganz andere Materialien. Also Autobau ist nicht mehr Bleche biegen, sondern vielleicht Carbon zusammenkleben.
Manchmal setzen sie sogar noch falsche Pferd, wenn sie auf Elektromobilität setzen und vergessen Wasserstoff vielleicht, dann haben sie vielleicht in 10 Jahren die Karte, ne?
Das ist eine strategische Frage und natürlich auch die kann ich die Unsicherheit damit reduzieren und vielleicht aus dem Vergangenen ableiten, was gewünscht wird oder wie sich die Kunden entscheiden. Das ist auch etwas, was natürlich bedacht werden muss. Jetzt ist so die erste Frage, wenn ich ja dieses quasi Veränderungsprozesse unterstützen will durch absichtliches Vergessen, haben wir uns natürlich als erstes gefragt, wie kommt es denn dazu, dass sich Leute erinnern? Man kann natürlich einerseits bewusst nach Gedächtnisinhalten suchen, aber meistens sind die auch da. Also wie ich von dem einen Auto in das andere Auto steige, dieser Gedächtnisinhalt ist einfach da und ich schalte jedes Mal den Scheibenwischer ein, wenn ich das Auto wechsle. Das Interessante ist, Erinnern ist eigentlich gar nicht so sehr ein aktiver Prozess, also schon auch, wenn ich jetzt ganz bewusst nach einem Namen suche oder einem Ort oder nach einem Sänger oder sowas, sondern teilweise auch so ein passiver Prozess. Der ist abhängig von sogenannten Hinweisreizen. Also man kann sich das so vorstellen, also wenn Sie so überlegen, Sie hören einen bestimmten Song im Radio und den haben Sie vielleicht im Sommerurlaub gehört. Oder das war Ihr Lieblingssong vor 20 Jahren. Und Sie erinnern sich aufgrund dieses Songs plötzlich an so eine Situation, wo Sie sagen, oh, da waren wir am Strand oder das war ein schönes Glas Wein, da saßen wir da und da. Mir geht es jetzt gerade so zur Zeit von St. Martin, also am Montag schon, als ich nach Hause fuhr, da kam mir schon ein Feuerwehrwagen entgegen, wo ich dachte, was machen die denn jetzt hier so die Uhrzeit? Aber dahinter auch die kleinen Kinder mit der Laterne, also wahrscheinlich musste die Feuerwehr sich schon früh um St. Martin auch kümmern, damit jeder seinen Martinszug haben kann. Und dann erinnere ich mich, wie ich mit meinem Sohn beim Martinszug war. Ich erinnere mich so an meine eigenen Laternen. Aber das mache ich nur, weil ich in dem Moment das Feuerwehrauto gesehen habe und weiß, es ist November, kurz vor St. Martin. Und dann denke ich an meinen St. Martinszug, beziehungsweise die Laternen, die ich mit meinem Sohn gebastelt habe. Das tue ich sonst im Jahr nicht. Also ich stehe nicht morgens auf und denke als erstes an den St. Martinszug, weil der entsprechende Cue fehlt. Und das ist eigentlich das Spannende. Und das würde ich Ihnen gerne auch nochmal hier an diesem Beispiel, wo wir auch so froh sein können, dass wir uns nicht an alles erinnern. Wir hatten bestimmt schon auch mehrere EC-Karten oder Kreditkarten und bestimmt auch schon mehrere PIN-Nummern. Und das Gute ist jetzt an unserem Gedächtnis, dass es uns hilft, Irrelevantes zu vergessen und Relevantes zu erinnern. Also ich habe, wie Sie sehen, 2 EC-Karten und eine Kreditkarte. Ich habe ein Cue hier zum Beispiel, den Sparkassen, wir sagen jetzt mal den Sparkassen, Bankautomat. Ich habe eine Karte und ich habe dazu eine PIN-Nummer. Und ich weiß, üblicherweise stehe ich in Deutschland vor der Sparkasse mit der Karte. Wie er einleitend schon gesagt wurde, ich war mal in der Schweiz, ich besitze also ein legales Konto in der Schweiz noch mit einer Schweizer Karte und die sehen so aus. Also ich weiß, ich stehe jetzt in der Schweiz, ich habe die Karte in der Hand und so sieht das. Ich muss also die Schweizer PIN-Nummer abrufen. Wenn ich tanke, mache ich das üblicherweise, bezahle ich mit der Kreditkarte, die hat wiederum eine andere PIN-Nummer. Ich weiß, ich habe getankt, ich habe die Kreditkarte in der Hand, andere PIN-Nummer. Und es passiert ganz selten, dass ich anfange, irgendeine dieser Nummern durcheinander zu mixen, weil es gibt ganz klare Hinweisreize. Ich stehe in Deutschland vor dem oder ich stehe in der Schweiz da oder ich habe gerade getankt. Und so funktioniert im Prinzip Erinnern, aber so funktioniert andererseits eben auch Vergessen, wie wir gleich sehen werden. eben durch diese verschiedenen Hinweisreize. Ich hatte jetzt hier schon mal zum Beispiel, ne, also wir denken im Frühjahr vielleicht eher auch an andere Erlebnisse im Frühjahr. Wenn wir im Winter sind, dann denken wir eher an Weihnachten oder Advent oder wie ich gesagt habe, eben auch der Feuerwehrwagen begegnet mir im November. Ich weiß, das muss irgendwas mit St. Martin zu tun haben. Im Sommer denke ich vielleicht, hier brennt irgendwas, weil Leute gegrillt haben und nicht aufgepasst. Aber ich würde nicht im Sommer an St. Martin denken. Welche Hinweisreize gibt es? Also zum Beispiel so ganz grundlegende wie visuelle Hinweisreize. Sie sehen etwas, das erinnert Sie an etwas anderes. Man kann etwas riechen, also gerade so vielleicht so Blumengerüche oder vielleicht auch irgendwas, so ein tolles Essen, wo Sie denken, also wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, der sagt dann immer, oh, das riecht hier wie der Apfelstrudel, den meine Mutter früher immer gemacht hat. Man erinnert sich, also er denkt nicht die ganze Zeit an Apfelstrudel, sondern der Hinweisreiz ist dieses Großerlebnis. Man kann natürlich etwas schmecken oder man kann etwas fühlen. Das ist alles, was so sensorisch ist. Wir haben aber auch sowas wie routinebezogene Hinweise. Also mir ist es früher, wenn ich in der Organisation auch schon mal Beratung gemacht habe und dann bin ich jemandem da in der Organisation begegnet und er hat dann gesagt, ah, Frau Kluge, wo ich Sie gerade sehe, da fällt mir ein. Also ich bin quasi die Akteurin, die Person sieht mich und dann denkt sie, ach Mist, ich hätte ihr noch irgendwas abliefern sollen. Ich hatte noch eine Aufgabe. Das fällt der Person aber erst ein in dem Moment, wo sie mich sieht. Es kann natürlich auch objektbezogene Aspekte sein, dass ich weiß, mit meinem Rechner habe ich Folgendes zu tun oder ich habe hier ein bestimmtes Produkt, was wir herstellen. Es kann was sein, auch informationsbezogenes. Ich kriege also eine Information und weiß dementsprechend, also wenn ich zum Beispiel ein Kunde bestellt die ganze Zeit Folgendes, dann weiß ich, ah, Kunde A möchte Folgendes haben und dann habe ich jeweils die Erinnerung. Aber es gibt auch die Zeit- und Raumhinweise, dass man eben auch so weiß, ah, jetzt ist die Zeit, Folgendes zu tun. Also ich fand es auch, also nicht nur St. Martin, sondern wenn Sie auch gerade so im Bereich Lebensmittel sind. Ich habe mal für Kölnzucker, also Pfeiffer und Lang, auch ein Projekt gemacht. Und da wurde im Frühjahr immer Gelierzucker hergestellt. Also dieser Gelierzucker und alle waren nur in diesem Gelierzucker. Das würde man jetzt aber nicht nach Juni noch groß herstellen. Also alle wussten, die Produktionsroutine im Frühjahr ist, Gelierzucker herzustellen, bis die Erdbeerernte kommt. Also das sind alles Hinweisreize, die eben dazu führen, dass wir uns an Dinge erinnern, die wir ausführen. Und das ist im Prinzip genauso, wie wenn ich von meinem Auto in das Auto meines Mannes steige. Die Hinweisreize sind im Prinzip identisch. Ja, ich habe das Lenkrad, ich habe den Hebel und dann wird diese Handlung abgerufen. Und das ist jetzt aber einerseits natürlich toll und gleichzeitig in bestimmten Situationen wieder hinderlich. Und an solchen Stellen, vor allen Dingen, wo wir Dinge automatisch ausführen, das ist eben in dem Fall so, das sind ja jetzt alles nicht Dinge, über die ich groß nachdenke, sondern üblicherweise steige ich ins Auto, ich richte schon mal das Telefon an, ich mache schon mal das Radio an, ich denke über irgendwas nach und das Ganze läuft auf so einer ganz unbewussten Ebene. Das ist auch toll so, das machen wir ein Segen bei vielen Dingen, dass wir uns nicht bewusst damit beschäftigen müssen. Also eine bisher automatische Ausführung müsste jetzt geändert werden und, also jetzt auch nochmal so ein Beispiel hier, als wir umgezogen sind von GAFO nach IB, hatten wir auch noch einige Veranstaltungen drüben in GAFO und wenn ich dann da aus dem Veranstaltungsraum kam, bog ich dann immer zack zur Treppe runter, sozusagen in Richtung altes Büro ab, weil ich unterhielt mich da noch mit jemandem und wo man dann merkte, nee, also ich musste mich bewusst daran erinnern, du gehst jetzt nicht hier rechts die Treppe runter, sondern gehst jetzt die Treppe rauf. Also das ist so der Weg. Also eben hoch überlerntes oder prozedurales Wissen, also eben auch, wenn Sie so ganz normal Essen zubereiten, etwas, was Sie schon ganz häufig gemacht haben oder vielleicht eine andere Form von Prozess zu Hause, wo Sie sagen, da muss ich nicht drüber nachdenken, das läuft eben so automatisch. Und etwas, was wir nennen mit hoher Speicherstärke. Also etwas, was wir sehr, sehr gut gelernt haben. Und was ist jetzt eigentlich das Aufwendige daran, was zu sogenannten, wir nennen das Wechselkosten führt, also Wechselkosten von hier zu dem Beispiel ist, ich muss diese unbewusste automatische Ausführung bewusst stoppen und sagen, Annette, jetzt bist du in einem anderen Auto, du musst dich jetzt hier mit dem Ganghebel auseinandersetzen. Das dauert natürlich Zeit. Ja, ich muss sagen, stopp, mach jetzt Folgendes. Also ich muss es bewusst kontrollieren, das ist aufwendig. Und ich muss gleichzeitig das Alte unterdrücken Und es könnte natürlich im Arbeitskontext auch dazu führen, dass ich frustriert bin, weil ich das vielleicht denke, Mist, jetzt lachen die hier alle über mich. Also in dem Fall können wir uns immer selber darüber amüsieren. Aber in einem anderen Fall nehmen wir an, das Beispiel von Excel auf diese neue SAP-Lösung. Da ist man auch erstmal sehr gefrustet, weil man versteht nicht, was man da machen soll. Es ist sehr aufwendig, es dauert sehr lange. Also Kosten im Sinne auch von Zeit, aber auch im Sinne von, ich muss das erst lernen und im Sinne von, ich fühle mich damit unsicher. Also diese sogenannten Wechselkosten führen auch dazu, dass man sagt, ja, aber warum soll ich das denn jetzt machen? Das andere ging doch alles viel schneller und fixer. Jetzt aber die Frage, was können wir denn trotzdem tun, um in solchen Situationen, wo man idealerweise so gleich auf das Neue umsteigt, hier das intentionale Vergessen zu fördern und das automatische Abrufen zu erleichtern. Also man kann das so machen. Jetzt, wie gesagt, ich komme so ein bisschen aus dem Automobilbereich. Es gibt tatsächlich einen Hersteller, dem man so gar nicht zutraut, der jetzt der Vorreiter ist, der Elektromobilität, Porsche. Porsche hat sich gedacht, damit ja nicht jemand auf die Idee kommt, das Alte immer wieder abzurufen, wir bauen gleich alles neu. Also man sieht hier, ne, wir haben hier gleich völlig neues Werk gebaut, völlig neue Mitarbeiter eingestellt, die jetzt da angelernt werden und quasi auf dem Werk gar nicht mehr ihr Altes quasi mitbringen, sondern hier alles neu gestalten. Jetzt haben aber jetzt auch nicht alle die Möglichkeit, sozusagen alles abzureißen und neu zu bauen. Jetzt ist ja die Frage, was kann man stattdessen tun? Und dem sind wir jetzt auf der Spur. Und davon würde ich jetzt gerne berichten, was wir da tun. Also was wir jetzt versuchen zu erforschen, ist, wie man diesen Wechsel von der bisherigen Prozess auf den neuen Prozess, also erstmal, was passiert da? Wo ist es vielleicht auch besonders schwierig? Vielleicht denken Sie so auch, wenn Sie so eigene Beispiele hat, also man macht vieles davon ja auch so ein bisschen intuitiv. Also wenn Schüler nach dem Abi erstmal ihre Hefte verbrennen, ist das auch so ein Ansatz von intentionalem Vergessen. Oder wenn Sie sich getrennt haben von einer Person, die Sie sehr geliebt haben, dann entfernen Sie vielleicht die Fotos oder Dinge, die Sie daran erinnern. Und sowas wollen wir auch nutzen, aber nicht ganz so emotional. Und wir haben dazu 4 Experimente geplant und wir haben etwas länger gebraucht, um dieses Setting aufzuarbeiten. Deshalb sind wir noch nicht ganz so weit, wie wir eigentlich hätten sein wollen. Aber die Grundidee ist folgende. Also wie ich auch sagte, also Organisationen werden schon mal von anderen Organisationen übernommen. Also wir sind jetzt hier in so einem Produktionsbereich. In dem haben wir 3 Mitarbeiter und einen Meister oder Versuchsleiter in dem Fall. Und wir bringen diesen 3 Personen eine bestimmte Routine bei, wie sie etwas produzieren. In dem Fall sind es Kniegelenke. Das ist nicht besonders sexy sozusagen, aber es ist ein tatsächlich existierender Prozess. Der hat insgesamt, also pro Person müssen 45 Handlungselemente ausgeführt werden für diesen Prozess. Und von denen tauschen wir zu einem Zeitpunkt, den ich gleich vorstellen werde, einen gewissen Teil aus, nämlich 33. Also wir bringen den Leuten eine Routine bei und sagt, ihr müsst so schnell und so gut produzieren wie möglich. Und das lernen die jetzt hier in diesem Kontext. Genau, das ist schon so eine Industrie 4.0-Anlage, die bei unseren Projektpartnern in Potsdam steht, aber wir haben auch einen Zwilling hier in GAFO.
Aber die sind doch nicht auch ganz unbedarft, oder? Die haben doch auch eine Vorbildung, oder?
Unsere Personen hier?
Ja.
Das sind Studierende, die zumindest den Prozess nicht kennen.
Also.
Also grundsätzlich würden die sich schon auskennen. Und wir haben auch Ingenieursstudierende dabei, die sich prinzipiell auch dafür interessieren. Aber diesen speziellen Prozess kennen sie nicht. Und man sieht hier, was man hier so macht. Man muss hier oben so auf die Tastatur tippen, man muss Dinge ausmessen, ich muss Dinge aufschreiben, also wie in einer normalen Produktion.
Ja, aber haben Sie denn den Vergleich zu der anderen Gruppe, wenn die zum Beispiel die Aufgaben erfüllt, die mit dem Klotz am Bein?
Ja, genau, das erzähle ich jetzt. Ja. Genau, also man kann sich das jetzt ungefähr so vorstellen. Also wir haben hier 2 Produktionsmitarbeiter oder 3, in den ersten Experimenten hatten wir 3, denen wir eine bestimmte Routine beigebracht haben, ja, also diese ungefähr 45 Schritte. Und sie schaffen es in der Zeit, die sie zur Verfügung haben, so bis 6 bis 8 von diesen Produkten auch herzustellen. Dann wollen wir ja sicher sein, dass sie sich richtig gut damit beschäftigen und sie kriegen eine App, mit der sie quasi diese einzelnen Schritte immer wieder üben und ausführen. Das machen sie in der zweiten Woche, das machen sie in der dritten Woche und dann kommen sie ganz motiviert wieder zu uns ins Labor und gehen jetzt davon aus, dass sie genau diese Routine anwenden und dass sie natürlich viel besser sind als beim ersten Mal, weil jetzt haben sie ja weiter geübt. Und dann sagen wir ihnen, oh, in der Zwischenzeit gab es einen Firmenzusammenschluss und sie sind jetzt übernommen worden von einer amerikanischen Firma und damit hat sich auch so ein bisschen die Routine geändert. Und also so wie Opel, ja, die dachten ja auch noch bis letzte Woche, sie sind Peugeot und dann kommt man am nächsten Tag und man erfährt, man ist demnächst Fiat Chrysler. Also hier verändern wir diese Routine und von diesen 45 Elementen bleiben jetzt, wie gesagt, ein paar gleich, aber einige sind eben auch verändert. Und das ist ja das Spannende, zu gucken, was passiert da jetzt. Also die meisten bleiben zumindest im Raum und gehen nicht weg. Also hier kann man so mal ein paar Beispiele sehen. Es geht gar nicht darum, das jetzt im Detail zu sehen, aber hier gibt es quasi wie so eine Kurzversion dieser Arbeitsanleitung. Ich muss jetzt den Auftrag holen, also ich muss mir etwas angucken, ich nehme etwas und ich muss etwas bearbeiten. Und hier gehe ich zum Beispiel nach Zahlen vor, nach der Auftragsnummer und ich habe hier ein markiertes Feld, wo ich das Klemmbrett hinlege oder das Papier hinlege. Dann später mache ich sowas Ähnliches, aber ich soll jetzt alphabetisch vorgehen und das Ganze auf ein Klemmbrett legen. Also so von der Grundidee schon ähnlich, aber doch unterschiedlich. Es gibt auch Bereiche, wo plötzlich etwas Zusätzliches dazukommt. Also Sie müssen nicht nur etwas aus dem Lager holen, sondern Sie müssen es auch einscannen. Es gibt auch Elemente, wo etwas wegfällt, wo man sagt, da hat jetzt die neue Firmenleitung gesagt, das kann ersatzlos gestrichen werden, das bleibt weg. Also solche Veränderungen gucken wir uns an. Das ist unser zweiter Werker hier. Das sind auch manchmal so minimale Veränderungen. Also hier muss das Werkstück gereinigt werden mit einem Mehrwegtuch. Und beim zweiten Mal muss das immer noch gereinigt werden, aber jetzt mit einem Einwegtuch. Und die Personen tragen dabei also entweder Eye-Tracker. Also wir können genau gucken, wo sie hingucken. Wir können natürlich auch gucken, wo sie drauf drücken. Wir können im Prinzip jede ihrer Handlungen mitverfolgen. Also die Versuchspersonen wissen das. Ja? Also haben wir auch vorher eingewilligt. Also das ist jetzt keine heimliche Überwachung. Also ein Beispiel könnte sein, dann eben auch zu dem neuen Prozess, wo man sagt, also vorher hast du das gemacht, jetzt wird quasi gestrichen, guck nach Auftragsnummer, wir gucken jetzt nach dem Empfänger. Und das sagen wir Ihnen dann eben auch in dieser Anweisung. Hier so ein zweites Beispiel, also hier sind etwas, das ist ersatzlos gestrichen worden, also stattdessen geht es ja quasi gleich weiter, dass man zum Lager geht oder hier ist eben so ein weiterer Schritt ergänzt. Was wir bis jetzt gefunden haben, wir haben uns jetzt erstmal, weil wir diese ganze Versuchsumgebung völlig neu aufgebaut haben, überhaupt erstmal angeguckt, was passiert da. Lernen die Leute beim ersten Mal was? Lernen die Leute beim zweiten Mal was? Unter welchen Bedingungen? Machen die überhaupt Fehler? Vielleicht sind die ja auch so perfekt, dass die das ganz leicht auch jetzt in den neuen Prozess verändern können. Also wir haben uns erstmal sehr viel angeguckt, was wir an Hypothesen haben. Bezieht sich auf diese unterschiedlichen Hinweisreize, dass wir zum Beispiel eine Werkerin oder einen Werker austauschen, weil auch das ja ein Hinweisreiz sein kann. Manchmal setzen wir sie mehr so unter Zeitdruck, wo wir dann sagen, also die Wechselkosten würden dann eben höher werden, wenn ich merke, ich kriege das in der kurzen Zeit nicht auch verändert. Wir gucken uns aber auch eben gerade diese Hinweisreize an, zum Beispiel in Form von Postern. Also wenn da die ganze Zeit noch, also quasi zu dem Zeitpunkt, wo ich vergessen soll, noch die Routine hängt von dem ersten Prozess, dann kriege ich ja die ganze Zeit den Hinweisreiz, was ich eigentlich machen soll. Was wir bisher schon mal gelernt haben selber, ist, dass wenn Personen ein bestimmtes Handlungselement zu dem ersten Zeitpunkt, wo sie im Labor sind, gut gelernt haben, werden die schlechter vergessen. Also eigentlich könnte man sagen, naja, also gerade wenn man so Prüfungen hat oder Prüfungen schreibt, ist das natürlich schön, dass ich Dinge nicht vergesse. In unserem Fall würde man sagen, das ist eben das Problem, wenn ich etwas besonders gut beherrscht habe, dann kann ich es auch eben schlechter vergessen. Insofern ist es auch mal ganz hilfreich hier, wenn man etwas nicht so gut kann. Das, was nämlich schlechter gelernt wird, wird auch besser vergessen. Also was ich quasi eh schon nicht richtig konnte, stört mich auch beim zweiten Mal nicht. Dann haben wir uns angeguckt, ist das eigentlich ein Unterschied, ob die Leute hier irgendwas auf dem Display machen oder irgendwas abmessen? Nein, also da können wir sagen, das ist unabhängig davon, was konkret jetzt hier gemacht wird. Und eigentlich die spannende Sache war, dass wenn man sich so vorstellt, also ich habe jetzt diesen Arbeitsplan und mache jetzt hier einen Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, dass wir uns eben angeguckt haben, was macht dieser Schritt eigentlich mit dem danach folgenden? Also das ist vielleicht eben so beim, also bleiben wir nochmal bei dem Kochbeispiel, also da hat man ja auch Dinge, die man in einer bestimmten Reihenfolge macht und man macht sie und man weiß, ah, ich muss jetzt erst vielleicht den Herd anstellen und das führt dazu, dass ich den Topf da drauf stelle oder andersrum, dass man aber quasi in dieser Abfolge von diesen 45 Handlungen eben sich selber sozusagen den Hinweisreiz generiert dafür, was kommt. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie Musik machen, da weiß man eigentlich auch schon relativ gut, wenn man das gelernt hat, was da als nächstes kommt, wenn man gut geübt hat. Also das können wir schon auch sagen. Was heißt das jetzt? Also wir haben uns jetzt vor allen Dingen so den Wechsel angeguckt von diesen unterschiedlichen Handlungselementen. Also wir können zum Beispiel sagen, nach einer unveränderten Handlung, also das haben die beim ersten Mal so machen müssen und das ist jetzt auch gar nicht verändert. Also sie müssen eigentlich nur das machen, was sie vorher auch gemacht haben, also es gibt gerade nichts zu vergessen, wird aber eine neu auszuführende Handlung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgelassen. Also das heißt, ich müsste hier eigentlich was ergänzen in dieser, aber das ist unverändert geblieben, dann vergesse ich, dass das hier quasi neu einzuführen ist. Weil üblicherweise habe ich ja anschließend was anderes gemacht. Also das heißt, es ist hier unverändert. Ich muss hier das Werkstück fixieren. Es kommt dann etwas, was ich dann hier dazu machen muss. Das wird aber dann leider ausgelassen. Also hier scheint es schwieriger zu sein, zu sagen, aha, ich muss hier vergessen, dass der nächste Schritt kommt, sondern muss hier erstmal was ergänzen. Nach einer veränderten Handlung wird eine unveränderte Handlung mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch ausgeführt. Also, wir haben hier etwas vorweggeschaltet. Also früher ging es da los, also mit dem Fräsen starten. Jetzt muss man erstmal zum Beispiel den Füllstand ablesen. Das heißt, ich setze etwas vor einer unveränderten Routine davor. Und das Interessante ist, dass eben nach dieser veränderten wird auch die unveränderte Handlung mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch ausgeführt. Also eigentlich könnte ich das ja hier, habe ich ja mal gelernt, weiter richtig machen. Aber ich mache es erstmal nicht richtig, weil nämlich der Cue von davor verändert wurde. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das hier beeinflusst sich gegenseitig nicht. Also da ist die Fehlerquote nicht so hoch. Und noch ein Beispiel, nach einer veränderten Handlung werden die nachfolgenden veränderten oder neu eingeführten Handlungen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch ausgeführt. Also da ist quasi das da wird etwas erinnert beziehungsweise nicht richtig vergessen, wenn man sagt, also ich habe etwas verändert und dann ist auch das, was danach verändert ist, dementsprechend auch schwieriger auszuführen. Heißt, dass man sich auch nochmal genau angucken muss, an welcher Stelle ich im Prinzip so eine Routine verändere, weil es danach schwieriger oder einfacher wird, sich umzustellen und Dinge zu vergessen. Das, was man auch sagen kann, das war eben schon in einem anderen so ein bisschen implizit mit drin, dass bei den unveränderten Handlungen, die beim ersten Termin mit hoher Fertigkeit ausgeführt wurden, die auch beim zweiten Termin mit hoher Fertigkeit ausgeführt werden, was ja eigentlich auch schön ist. Also das, was ich ja gar nicht verändern will, soll ja beibehalten werden. Aber auch leider umgekehrt, was ich beim ersten Mal nicht konnte, kann ich dann beim zweiten Mal dementsprechend auch nicht. Was jetzt noch interessant ist, weil wir gucken uns ja nicht nur den Arbeitskontext an, sondern auch die Person. Und wir haben ein Merkmal der Person erfasst, nämlich die Merkfähigkeit. Das ist eine Facette der Intelligenz. Und wir messen die Merkfähigkeit der Studierenden oder auch der Versuchsperson. Jetzt könnte man sagen, ja, so groß kann der Unterschied ja nicht sein. Und man könnte ja vermuten, dass vielleicht eine hohe Merkfähigkeit auch eher so ein Klotz am Bein ist. Also wenn ich mir die Dinge besonders gut merken kann, dann kriege ich sie vielleicht auch wieder schlechter los. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern Personen, die eine hohe Merkfähigkeit haben, lernen die erste Routine schnell, lernen aber auch die zweite Routine schnell. Also denen fällt das Wechseln eigentlich besonders leicht, weil sie lernen dann einfach das Neue und lassen das andere unberücksichtigt. Was aber auch zu sehen ist, ist, dass diese Merkfähigkeit schon auch so ein bisschen hinderlich ist, wenn ich etwas gar nicht mehr ausführen soll. Also manchmal sind es ja auch so Dinge, die ich weglasse, wo ich jetzt nicht sage, ich messe jetzt in Inch anstatt in Zentimetern, also Personen mit hoher Merkfähigkeit, fällt es scheinbar schwerer, Dinge nicht mehr auszuführen, also ersatzlos zu streichen. Und was wir auch finden, ist, dass Personen mit höheren erlebten Wechselkosten, also die besonders frustriert sind oder den Eindruck haben, aber ich habe das jetzt so super drauf gehabt und jetzt soll ich hier was anderes machen, also die sich quasi unwohl damit fühlen, eben auch weniger, also den Wechsel weniger gut erleben oder auch gestalten können und sich schwerer tun, eben diese neue Routine auszuführen. So, was heißt das jetzt schon mal zusammengefasst? Also wenn wir über intentionales Vergessen sprechen, haben wir es, wie so oft in der angewandten Psychologie, immer mit einem Zusammenspiel zu tun von Person und Situation. Also die Person bringt etwas mit in diese Situation ein, aber auch die Gestaltung der Veränderung ist hier wichtig. Und hier auf der Personenseite können wir jetzt uns erstmal auch äußern zur Merkfähigkeit und den erlebten Wechselkosten. Also eine hohe Merkfähigkeit ist eigentlich hilfreich, auch für intentionales Vergessen. Und die erlebten Wechselkosten sollte man eben möglichst gering halten. Also wenn die Leute frustriert sind, wenn sie den Eindruck haben, das macht mir schrecklich viel Arbeit, dann fühlen sie sich eben unwohler und tun sich auch schwerer mit der Veränderung. Bei der Situation können wir sagen, dass wir eben nochmal genauer hingucken müssen, zum Beispiel eben, wenn es so eine Routine ist, also diese Abfolge von Handlungsschritten, dass ich mir auch nochmal bewusster sein muss, an welcher Stelle sind die Fehler, die da auftreten, besonders wahrscheinlich. Und da den Leuten auch nochmal bewusst Hilfestellung anzubieten. Also die Frage, was heißt das jetzt? Also nehmen wir mal an, wir machen jetzt keine Kniegelenke, sondern wieder fertigen wir Autos. Und die Idee von solchen Zusammenschlüssen ist ja auch immer, dass man, das heißt man so schön, Synergieeffekte schafft. Also man möchte Gemeinsamkeiten fördern. Das kann also sein, dass Produktionsanlagen vielleicht zusammengelegt werden oder gerade, dass man so in so zentralen Bereichen wie Personal oder Controlling da eben auch so Prozesse vereinheitlicht. Und das heißt immer, okay, alle müssen sich umstellen. Also bringen etwas mit aus ihren bisherigen Organisationen und müssen jetzt etwas dazu lernen. Und wo wir jetzt ganz stark für plädieren, ist, dass eben in solchen Veränderungsprozessen nicht nur daran gedacht werden muss, was Leute jetzt neu für sich erwerben müssen oder neu lernen müssen, sondern dass man auch bedenken muss, dass es eben nicht mehr Gewünschte vergessen werden muss. Und das sehen die bisherigen Veränderungstheorien gar nicht vor. Und wir denken, dass wir einerseits eben das machen können, also in diesen Veränderungsprozess mit integrieren, indem wir uns einerseits auch nochmal die Merkmale der Person angucken, also durchaus vielleicht mehr Unterstützung beim Vergessen leisten müssen Personen mit niedriger Merkfähigkeit interessanterweise und dass wir uns auch nochmal genauer angucken müssen in diesen veränderten Routinen und Prozessen, wo werden wahrscheinlich diese Wechselkosten am höchsten sein und wie können wir da bewusst das unterstützen, dass hier Vergessen eintritt. Also insofern können wir quasi auch mit, ich glaube auch mit neuen Technologien hier gerade zukünftig noch mehr bewirken und hier die Change-Management-Ansätze insgesamt auch noch mal bereichern.
Aber das betrifft doch dann nicht den Bereich der Kreativität, ne?
Also interessanterweise, also gerade bei Kreativität ist es, also das Vergessen ein ganz interessanter Ansatz, weil Bei Kreativität muss ich mich vielleicht auch von bestimmten, wir nennen das so funktionale Gebundenheiten, lösen. Wenn ich sage, also ich kann diesen Rechner natürlich als Rechner benutzen, aber ich könnte ihn auch als Tablett benutzen. Tue ich auch manchmal. Also dann klappt man das zu und dann stellt man da alles drauf, noch eine Tasse und so. Also wo man sagt, also wenn ich in der Lage bin, gerade in, also Kreativität bedeutet ja auch, Dinge aus ihrem funktionalen Gebundenheit herauszulösen und neu in den Kontext zu versetzen, ist es da eigentlich besonders interessant. Und die Ingenieure arbeiten, also wir haben auch ein Teilprojekt mit Ingenieuren und die beschäftigen sich genau mit diesem Konstruktionsprozess. Und in diesem Konstruktionsprozess ist es auch besonders wichtig, dass man bestimmte Dinge vergisst. Also gerade im Bereich Elektromobilität, man kommt nicht drum rum, muss man eben auch bei der Konstruktion lernen, dass sich bestimmte Teile, die ein Verbrennungsmotor sonst hat, gar nicht mehr gebraucht werden. Also ich kann das Auto eigentlich komplett anders designen, weil ich bestimmte Elemente gar nicht mehr brauche. Also gerade die Konstruktion lebt auch davon, dass man bestimmte Funktionalitäten vergisst und in den neuen Kontext setzt. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz das wundervolle Team vorstellen, was natürlich die ganze Arbeit dazu macht und die Daten auswertet. Und möchte Ihnen erstmal für das Interesse danken. Applaus